Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Zu seinen Lebzeiten war er ein Star der europäischen Literaturszene des 18. Jahrhunderts. Aber dieser Stern, der verblasste dann recht bald und nachhaltig. Warum Martin Christoph Wieland trotzdem unbedingt wiederentdeckt werden sollte, darüber spreche ich gleich mit Jan-Philipp Remsma, der ihm eine monumentale Biografie gewidmet hat, mit der er auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist in der Kategorie Sachbuch. Und wir schauen uns auch noch an, welche herausragenden Sachbücher die Juroren des Deutschen Sachbuchpreises in den Endspurt schicken. Gerade eben kam die Shortlist heraus und wir schauen sie uns gegen Ende der Stunde gründlich an. Das Buch, über das wir jetzt sprechen, ist das Ergebnis einer lebenslangen Leidenschaft. Schon in seiner Dissertation hat sich der Hamburger Literaturwissenschaftler Jan-Philipp Remsma mit dem Werk von Christoph Martin Wieland beschäftigt. Er hat die Herausgabe der sämtlichen Werke des Aufklärers unterstützt, immer wieder Publikationen über ihn gefördert, selbst zahlreiche Aufsätze über ihn veröffentlicht und wesentlich dazu beigetragen, dass Wielands Wohnhaus, das Gut in Osmans steht, zu einem Museum und zur Forschung werden konnte. Und jetzt also eine große Biografie, Christoph Martin Wieland, Untertitel Die Erfindung der modernen deutschen Literatur, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Hallo, guten Tag, Herr Remsma. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Christoph Martin Wieland war ja zu seinen Lebzeiten ein sehr bedeutender Mann. Heute kennen ihn viele gar nicht mehr. Können Sie ihn uns bitte mal kurz vorstellen? Wer war Christoph Martin Wieland?
Mit Lessing und Wieland beginnt die moderne deutsche Literatur. Wenn Sie vergleichen, was vorher geschrieben wurde und wie vorher geschrieben wurde, dann sehen Sie, dass mit diesen beiden Autoren und mit Wieland vor allem ein ganz neuer Ton in die deutsche Literatur kommt, in die Prosa, in die Verse. Und daran haben dann alle nach ihm angeknüpft. Und mit ihm beginnt die Weimarer Klassik.
Nun sind Sie ja eigentlich jemand, den man als Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung kennt oder auch als Initiator der damals viel diskutierten Wehrmachtausstellung und als Autor politischer Bücher oder als Förderer von Arno Schmidt. Aber bei Ihnen zieht sich dieser Wieland ja wie ein roter Faden durch Ihr Forscherleben. Ich habe ja schon einiges aufgezählt, schon in Ihrer Dissertation haben Sie über ihn geschrieben. Was ist das für eine Flamme, die Sie so für diesen Mann brennen lässt?
Naja, das ist ein bedeutender großer Autor. Und wenn man dann feststellt, dass über so einen Autor, den man angefangen hat, lesen und lieben zu lernen, es relativ wenig zu lesen gibt über ihn und wenig, was es etwas taugt, weil er nämlich im 19. Jahrhundert eigentlich aus der Optik geriet und man las ihn nicht mehr und man schrieb Vorteile voneinander ab. Das ist dann sehr reizvoll, da ein bisschen etwas dagegen zu halten und zu korrigieren.
Aber hat er auch irgendwie sowas Seelenverwandtes, dass er Sie so ganz durch Ihr Leben begleitet? Fühlen Sie sich ihm irgendwie auch nah?
Das tut man doch zwangsläufig, wenn man sich lange mit einem Autor beschäftigt, denn sonst hätte man es ja nicht. Also man mag etwas und man lernt irgendwann, ihn zu beurteilen und die Urteile gut zu begründen. Und in vielen Dingen, wie zum Beispiel in seiner Auffassung, was Aufklärung, was politische Literatur ist, habe ich eigene Gedanken wiedergefunden oder von ihm gelernt. Dass irgendwann kann man das ja nicht mehr gut auseinanderhalten.
Sie schreiben ja gleich ganz am Anfang Ihres ja doch sehr umfassenden Werks, dass sich das Leben von Schriftstellern eigentlich so ein bisschen der Beschreibung entzieht, allein schon wegen der Tausenden von Stunden, die Sie am Schreibtisch verbringen. Und dann erzählen Sie Wielands Leben quasi erstmal auf einer halben Seite runter, aber in diesen äußerlicher eben nicht so spektakulären 80 Lebensjahren wurde er eben zum bedeutendsten und bekanntesten deutschen Schriftsteller, der auch, fand ich auch überraschend, in ganz Europa gelesen wurde. Wie kam das? Was hat ihn für die Zeitgenossen da in aller Welt so interessant gemacht?
Ja, tatsächlich in ganz Europa, als seine gesammelten Werke herauskamen, die sämtlichen Werke, da waren die Abonnenten von St. Petersburg bis Lissabon in ganz Europa. Jede große Bibliothek, die etwas auf sich hielt, hatte eine Ausgabe von Wieland. Er ist ein Repräsentant der Zeit in mehrfacher Hinsicht und man las ihn damals als einen, der zeigt, wo die Literatur hingehen wird und hingehen soll. Und das war seine Bedeutung. Er war der wichtigste, populärste deutsche Autor und das wurde in ganz Europa so gesehen.
Er hat ja zum Beispiel Shakespeare als erster übersetzt und gilt, Sie haben das ja auch schon gesagt, auch als Spracherneuerer. Sie meinten, er hat so einen neuen Ton gebracht, er hat auch neue Begriffe erfunden, die deutsche Sprache modernisiert. Können Sie uns das mal an einem konkreten Beispiel erklären, was er da geleistet hat?
Er musste für seine Shakespeare-Übersetzung einfach viele Wörter erfinden, für die es keine Äquivalenz im Deutschen gab. Mein Lieblingsbeispiel ist Sicherheitsklausel. Nicht? Wer käme auf die Idee, dass das ein Wort ist, das Christoph Martin Wieland erfindet, um es in eine Shakespeare-Übersetzung hineinzubringen? Aber es sind nicht nur solche Worte, es sind Wörter wie Steckenpferd für Hobby. Er hat das englische Hobbyhorse, das Äquivalent dafür genommen im Deutschen. Es sind die Wörter wie rosenwangig oder auch Milchmädchen und sehr vieles, die uns heute geläufig sind, woran man überhaupt nicht mehr denkt, dass die jemand sehr bewusst in die deutsche Sprache hineingebracht hat und man las es und übernahm es.
Und man weiß ja gar nicht mehr so genau, wovon er sich da eigentlich abgesetzt hat, oder? Was war da vorher irgendwie für ein Sprachumgang? In was für einem Korsett haben sich die Zeitgenossen da befunden?
Die Sprache war wesentlich auch die Sprache der Literaten, soweit sie Prosa schrieben, war wesentlich weniger geschmeidig. Und auch in den Versen war es so, man war allgemein der Meinung, dass das Deutsche einfach nicht die Flexibilität habe, die das Französische oder das Englische oder das Italienische hätten. Und Wieland demonstrierte, dass die deutsche Sprache genauso flexibel, genauso melodisch sein konnte wie die anderen Sprachen auch.
Er war aber ja auch politischer Journalist, also er war Herausgeber des Deutschen Merkur. Und inwiefern ist er denn auch als politischer Denker heute noch interessant?
Wieland wollte sein Publikum über das informieren, was politisch in Europa vor sich ging. Und er erkannte sofort, dass in Frankreich, in Paris des Jahres 1789 etwas weltgeschichtlich völlig Neues passiert. Und sein Publikum wurde darüber informiert und er versuchte es politisch denken zu lehren, nicht indem er Leitartikel schrieb und in Ansichten vorschrieb, sondern indem er zum Beispiel in der Form von Zwiegesprächen zeigte, wie man zu einem bestimmten französischen Ereignis Stellung nehmen konnte, nicht musste, sondern zeigte, wie zwei Leute darüber debattieren können, die im Dissens zusammenkommen und, wichtig, im Dissens auch wieder auseinandergehen. Also der Konsens ist nicht zwingend, sondern man wird aneinander klüger. Das war sein Begriff von Aufklärung.
Und das könnte ja durchaus heute auch eine gewisse Aktualität haben, nicht? Er wurde ja dann nach Weimar geholt. Er wollte da so eine Art Kulturhauptstadt draus machen. Und da kamen auch tatsächlich Leute von überall hin in dieses Osmanstedt. Aber heute fallen einem beim Stichwort Weimar ja ganz andere Namen ein. Woran liegt das, dass er da so in den Schatten gestellt worden ist?
Wieland wurde an den Weimarer Hof gerufen. Er sollte den jungen Herzog auf seine Regierung vorbereiten. Und er nutzte diese Chance, um aus dieser Stadt Weimar etwas anderes zu machen. Durch diese Zeitschrift, die er gegründet hatte und durch eine Oper, die er für eine moderne Oper, wie es sie vorher zu der Zeit noch nicht gab, durchkomponiert und in deutscher Sprache für den Hof. Und dadurch sah das kulturelle Deutschland auf Weimar. Das war auf einmal ein Ort geworden. Der bedeutendste deutsche Schriftsteller war da, die Oper war da, die Zeitschrift war da. Ohne diese Vorarbeit, wenn Sie das so nennen möchten, wäre Goethe da nicht hingekommen. Ohne die Jahre mit Wieland hätte der spätere Herzog Karl August wäre nicht auf die Idee gekommen, sich mit einem jungen Autor zu beschäftigen, den er dann holte. Und als Wieland und Goethe da waren, holten sie zusammen den dritten, nämlich Herder, heran. Und später kam dann Schiller dazu. Im 19. Jahrhundert verengt sich die Optik Weimar auf Goethe und Schiller, die einfach eine andere Art von Dichter repräsentieren, die gleichzeitig ihre dichterische Existenz inszenieren. die so ein bisschen wie Stars ihrer Generation waren. Da passierte etwas ganz Neues und Wieland war anders. Und deshalb rutschte die Aufmerksamkeit langsam weg von ihm, bis im 19. Jahrhundert Wieland der bloße Vorläufer war, den man eigentlich nicht mehr zu lesen brauchte.
Aber er hat das auch noch gegen Ende seines Lebens mitbekommen, nicht?
Hat
ihn das verbittert?
Es hat ihn wohl enttäuscht, aber er war dann gleichzeitig auch wieder historisch denkend genug, um zu sehen, aha, hier ist eine Veränderung und ich bin Objekt dieser verändernden Umstände und das hat man dann hinzunehmen.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie mit dieser lebenslangen Arbeit an und über Wieland auch Lust machen wollen, ihn mal wieder zu lesen. Aber Sie sagen selbst in Ihrem Buch, das Problem ist, dass man sich sehr für ihn interessieren muss, wenn man Wieland genießen will. Was heißt denn das? Muss man da in der Antike bewandert sein oder was braucht es noch zum genüsslichen Verstehen von Wieland?
Nein, eben, ich sage genau nicht, dass man bewandert sein muss, sondern man muss sich interessieren. Aber das muss man doch bei jedem Autor. Sie müssen, wenn Sie Thomas Mann, die Josefsromane lesen, dann müssen Sie sich daher nicht für Ägyptologie interessieren, sondern Sie müssen sich dafür interessieren, was für eine Welt da jemand entwirft. Aber das müssen Sie immer in der Literatur und das muss man im Falle Wielands auch tun. Das Interessante ist, wenn man diesen Autor insgesamt in den Blick nehmen will, dass man sich auch für so vieles Verschiedene interessieren muss, nicht nur für ein oder zwei Dinge. Muss man ja aber nicht. Man kann sich ja auf die Romane Wielands beschränken und man wird ein großes Vergnügen daran haben und viel daraus lernen.
Und wie ist das mit Ihnen, Herr Remzma? Haben Sie jetzt diese 700-seitige Biografie gewidmet? Ist damit der Gipfel Ihrer Wieland-Begeisterung erklommen?
Na, ich habe ein Lebenskapitel abgeschlossen für mich. Das ist ein ganz schöner Moment, wo man einen Strich drunter ziehen kann. Aber das heißt ja nicht, dass einem ein Autor dann fremd wird. Aber ich kenne ihn ziemlich gut. Ich muss jetzt nicht gleich wieder anfangen, alle seine Romane zu lesen.
Jan-Philipp Remzma, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch, mit dem Jan-Philipp Remzma für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert ist, trägt den Titel Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Es hat 704 Seiten, kostet 38 Euro und ist beim Verlag CH Beck erschienen. Und alle Nominierten in der Kategorie Sachbuch für den Preis der Leipziger Buchmesse, die können Sie am kommenden Samstag in unserer Lesartsendung ab 11 Uhr hören.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Es ist wohl der berühmteste Schreibwettbewerb der Literaturgeschichte. Markus Orts erzählt in Mary und Claire von der Frankenstein-Autorin Mary Wollstonecraft verheiratete Shelley und ihrer Stiefschwester Claire Clement. Morgen Abend liest Markus Orts in Bad Waldsee. Im Sommer 1816 sitzen die Stiefschwestern fest in einer Villa am Genfer See. Ein Vulkanausbruch in Asien hat Europa stillgelegt. Mit dabei sind auch Marys zukünftiger Ehemann Percy Shelley und der Skandalautor Lord Byron, gemeinsam mit seinem literaturaffinen Leibarzt. Beim internen Schreibwettbewerb der Liebes- und Arbeitsgemeinschaft gewinnt Mary mit Frankenstein oder der moderne Prometheus.
Schreiben, erfinden, erzählen, erschaffen. Und das als Frau. Gegen alle Regeln.
Die oft erzählte Historie ist für Markus Orts Anlass einer Geschichte um die schreibenden Frauen. Literatur ist auch hier Werkzeug der Emanzipation.
Für eine Frau gab es Schminke statt Tinte, Kinder statt Bücher, Stummheit statt Stimme.
Mary und Claire. Markus Orts liest aus seinem Roman morgen Abend um 19 Uhr in der Stadtbücherei Bad Waldsee.
Sie schreibt so, dass es auch für Leute verständlich ist, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Denn im Zentrum steht immer der Mensch.
Die Arte-Dokumentation über Ludmila Ulitskaya gewährt Einblick in das Leben und Arbeiten der russischen Bestseller-Autorin. Die 1943 Geborene hat mit ihrem analytischen Blick die russische Gesellschaft bloßgelegt. Die tragischen und auch immer tragisch-komischen Lebensgeschichten spiegeln das von Gewalt und Genozid geprägte 20. und inzwischen auch 21. Jahrhundert dieses Landes wider.
Meine Großväter waren inhaftiert. Schon in der Kindheit war das Verhältnis zur Sowjetmacht geklärt. Diese Macht ist unmenschlich. Sie ist böse, weil sie den Menschen zerstört.
Berühmt und unbequem. Ljudmila Ulitskaya. Die Dokumentation gibt es jetzt in der Arte-Mediathek. Helena Baumeister erzählt in ihrem Comic A Cupid vom Online-Daten. Mitten im Corona-Lockdown beschließt die Protagonistin so, die Einsamkeit zu vertreiben. Doch plötzlich ist da mehr als der unverbindliche Sex.
Dann traf ich beim vierten Date eben ihn, den Protagonisten des Comics.
Morgen Abend liest Baumeister aus ihrem autobiografisch preisgekrönten Debüt in Hamburg. Die fluiden Figuren in Bleistift verformen sich je nach Gefühlslage. Die Smalltalk-Momente in den Sprechblasen konterkarieren.
Dieses eigenartige Hin- und Herschwingen zwischen Oberflächlichkeiten und dann doch auch irgendwie echten Gefühlen.
Oh Cupid. Helena Baumeister stellt ihr Comic morgen Abend um 20 Uhr im Goldenen Pudel in Hamburg vor.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es geht um Macht und um Ungerechtigkeit und vor allem darum, was es braucht, sie zu überwinden und endlich seine eigenen Regeln aufzustellen. Der erste Schritt heißt das neue Buch der schwedischen Kinderbuchautorin Pia Lindenbaum, und Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat es gelesen und sich die tollen Bilder angeschaut. Was ist das für eine Geschichte, die Pia Lindenbaum erzählt? Wie kann man die überhaupt zusammenfassen?
Es ist tatsächlich, ich habe es ja eben schon ein bisschen probiert, es ist eine wahrhaft sagenhafte Geschichte, finde ich, über Gerechtigkeit, Freiheit und Individualität. Und das Ganze spielt in einer Art Wohnheimanlage für Kinder, toll gelegen in den Bergen. Und lediglich eine kleine, weiße, dünne Linie, die beschränkt diese Welt. Ansonsten ist hier alles fantastisch. Es gibt Malen, Baden, Faulenzen, Essen im Überfluss. Perfekt. Wäre da eben nicht diese eine Linie, die da ist, ohne dass man eigentlich weiß, warum sie da ist. Das wird auch nicht von der Chefin, der Schäfin, wie sie hier genannt wird, nicht erklärt. Also die sagt dann einfach, wieso, hier ist doch alles spitze auf unserer Seite, geht uns doch gut, was soll's. Aber die Welt bekommt dann eben Risse, denn da gibt es dieses eine Kind, das anfängt, alles zu hinterfragen. Das möchte gern mal eine andere Frisur haben, das trägt heimlich ein Armband. Und fragt sich dann irgendwann, da gibt es nämlich noch andere Kinder in einer anderen Gruppe, die müssen die ganze Arbeit machen. Und da fragt das Kind jetzt eben, warum müssen die das eigentlich machen? Warum müssen die putzen, kochen, abspülen und wir hier haben so ein tolles Leben? Und da sagt dann die Schäfin, ich mag es, wenn es ungerecht ist. Und mit dieser schonungslosen, wie ja wirklich auch brutalen Antwort, da bekommt jetzt diese heile Welt den ersten Knacks. Denn dann fragen sich die Kinder aus der bevorzugten Gruppe, sagen dann auf einmal, ja, wollen wir nicht mal die Rollen tauschen? Und dann bekommt diese Welt und die Macht der Schäfin, die zerfällt zusehends.
Das heißt, man sieht da, dass es eigentlich ganz wenig nur braucht, damit so ein Gefüge ins Wanken kommt.
Ja, genau. In ganz einfacher, klarer Sprache, voller Witz und Fantasie, muss man aber auch sagen, macht die Autorin wirklich deutlich. Es braucht eben manchmal nur einen einzigen, der eben bemerkt, dass hier Quatschregeln herrschen, der sie hinterfragt und dann eben mit Mut und Offenheit dem Ganzen begegnet. Und wenn sich dann noch mehrere zusammentun, dann können eben Veränderungen bewirkt werden. Und das, obwohl ja eben ein Teil von ihnen das ja auch ganz wunderbar lebt. Also das sind ja schöne Bedingungen. Aber es ist eben unfrei und das wiegt schwer. Und insofern werden in diesem Bilderbuch ganz tolle Fragen behandelt, so untergründig. Also eben, wie weit will man für Wohlstand gehen? Wie wichtig ist Individualität? Lebt es sich nicht eigentlich ganz gut, wenn man gar nichts bestimmen muss und alle anderen sagen sozusagen, was man machen muss? Und das bringt dann ja auch die Frage mit, was dürfen eigentlich Erwachsene bestimmen? Und ich finde, das wird hier alles behandelt und zwar kindgerecht und mit sehr feinem Gespür. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
Und das hat ja, finde ich, eine ganz besondere Bildwelt, die Pia Lindenbaum da geschaffen hat. Ich fand, das zieht einen so richtig rein, dieses Buch. Was würden Sie sagen, wie macht sie das oder was ist das Besondere an diesen Illustrationen? Warum packt einen das von der ersten Seite an so?
Ja, es ist wirklich, sie hat so eine eigene atmosphärische Bildsprache. Ich finde, ihre Bücher erkennt man auch sofort. Also wenn die irgendwo stehen, weiß man, aha, Pia Lindenbaum. Ich finde, dabei sind ihre Figuren lustig, aber ohne comichaft zu sein. Die Schäfin etwa, die ist ja hier in diesem Buch ein Hund auf zwei Beinen. Die trägt dann so ein langes, rotfarbiges Kleid mit einer weißen Kragen. Das ist so eine Krause, die hat ein bisschen was von von diesen Mühlsteinkrausen des Frühbarocks, wenn man sich so an die Bilder erinnert. Und sie hat kleine, eng stehende Augen, einen verkniffenen Mund. Und mit dem steht sie dann also so ganz groß vor dieser weißen Linie. Und ich finde, da spielt sich so zweierlei drin. Da ist sie einerseits Beschützerin der Kinder, weil sie ist ja auch viel größer als die Kinder. Und gleichzeitig ist sie aber auch Aufpasserin. Und das finde ich schon wahnsinnig subtil. Oder dann sind da die Kinder, die eben mit ihren blauen, sutanartigen Kitteln, die haben ja so ein bisschen was von Messdienern. Die sehen aber alle gleich aus. Also man gibt es gar keinen Unterschied, weil die müssen ja auch alle, auch das bestimmt die Schäfin, einen gleichen Haarschnitt haben. Das ist so ein Topfschnitt, den sie alle haben. Und insofern sind sie fast geschlechtlose Wesen. Ne? Also sie fallen gar nicht auf. Und dass sie das so hinkriegt, dass dabei aber die Gesichter, Stupsnasen, abstehende Ohren, kleine Kulleraugen, das macht sie sehr universell ähnlich, aber gleichzeitig eben doch erkennbar den Strich der Künstlerin, wenn man so will. Und es ist auch völlig genial, wie dann im Verlauf der Geschichte, weil dann ist irgendwann der Topf weg, mit dem der Topfhaarschnitt gemacht wird. Und dann verändern sich die Kinder. Dann werden die auf einmal individuell. Dann werden das auf einmal auch Mädchen und Jung. Und dann haben sie lange Haare und sie sehen erkennbar aus auf einmal. Das ist ganz toll. Und was ich auch noch beeindruckend finde, ist, dass die Autorin und Illustratorin eben die Farben ganz reduziert einsetzt. Hier sind die Hintergründe in dem Bilderbuch zartrosa, senfgelb oder olivfarben. Das sind ja so Wohlfühlfarben und die gar nichts von dieser Gefahr, in der die Kinder ja schweben, erzählen. Die verraten davon nichts und das ist irre klug. Das finde ich wirklich, das begeistert mich einfach, wie man es schafft, Kindern etwas zu zeigen, was vermeintlich schön ist und dann aber über die Geschichte mit ihnen ins Gespräch zu kommen, eben um zu sagen, was stimmt denn hier nicht? Und Kinder haben ja ein wahnsinniges Gespür für Ungerechtigkeit und das wird hier wirklich nochmal ermuntert, rausgefordert und also ich finde es einfach berauschend gut.
Also ein sehr gehaltvolles Buch, aber ja trotzdem fand ich auch mit einem gewissen Humor die ganze Zeit.
Ja, natürlich. Also alleine, dass dieses, das jetzt ein bisschen vielleicht für Eltern, die das vorlesen, dass die Chefin Schäfin ist. Also alleine dieses Wortspiel. Und ich finde auch, wie die Figuren sind. Also dieses, dass man immer so ein bisschen auch lachen muss, weil sie auch eigentlich manchmal absurd aussehen, dass sie auch ein bisschen Tiergesichter haben und sowas. Also es ist, da ist ganz viel drin in diesem Buch. Und ich finde, es zeigt einmal mehr, dass Pia Lindbaum es wirklich drauf hat. Sie hat ja schon ein ganz großartiges Buch geschrieben, Wir müssen zur Arbeit. Auch das habe ich hier schon gefeiert an dieser Stelle in diesem Studio. Und ich finde jetzt gerade der erste Schritt ist gerade Pflichtlektüre, gerade in unseren Zeiten, wo wir ja merken und Kinder auch miterleben, wie Willkür und Machtmissbrauch die freie Welt bedroht. Und das wird hier thematisiert und zwar so, dass man nicht weint ins Bett geht und denkt, die Welt ist furchtbar, sondern dass man ermutigt wird. Und das ist toll.
Kim Kindermann, begeistert vom neuen Buch von Pia Lindenbaum. Der erste Schritt heißt es, übersetzt hat Diana Hemer und erschienen ist es bei Klett Kinderbuch, 48 Seiten, kosten 18 Euro.
Straßenkritik.
Hi, ich bin die Sabrina, ich lebe und arbeite hier in Pfaffenhofen und im Moment lese ich Den Witcher von Andrzej Sapkowski. Und zwar hat mir die Netflix-Serie so gut gefallen, dass ich mir jetzt die Vorgeschichte durchlese. Und ich finde es ein unglaublich spannendes und abenteuerreiches Fantasy-Buch. Es geht um den Hauptcharakter Geralt, der quasi Auftragsmonsterjäger ist und von die eine in die andere haarsträubende Geschichte reinrutscht. Also es sind immer kleine Geschichten, die zusammengewürfelt werden, dass halt so ein großes Ganzes entsteht. Aber es ist noch mal mehr Hintergrundinformation als bei der Netflix-Serie. Mir macht es unglaublich viel Spaß zu lesen. Ist mal wieder was anderes.
Sabrina liest in Pfaffenhofen The Witcher Illustrated, Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Erschienen ist das Buch in der Übersetzung von Erik Simon beim Heine Verlag für 28 Euro. Wir haben Ihnen ja zu Beginn der Stunde ein herausragendes Sachbuch vorgestellt, Jan-Philipp Remsmas Wieland-Biografie. Damit ist er für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert in der Kategorie Sachbuch. Was aber jetzt das tatsächlich ist, eins der besten Sachbücher des Jahres, dazu gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und Listen. Und gerade heute haben die Juroren für den Deutschen Sachbuchpreis ihre Shortlist bekannt gegeben. Und zu mir ist Christian Rabhansel mit der Liste in der Hand gekommen. Gibt es denn da Überschneidungen von Leipzig und Deutschem Sachbuchpreis?
Nein, anderer Sachbuchpreis, völlig andere Liste. Auch Herr Riemsma steht nicht drauf.
Inwiefern anders? Also was ist da jetzt drauf?
Ich würde sagen, dass bei diesem Deutschen Sachbuchpreis es vielmehr wirklich so um die ganz großen, universalen Themen geht. Also um Moral, was ist das überhaupt zum Beispiel? Das ist eins der Bücher. Leipzig, finde ich, ist tendenziell immer so ein bisschen nischiger. Also auch dieses Buch von Herrn Reemtsma ist ein ganz großartiges Buch, aber schon sehr speziell, muss man sich für interessieren. Und der Deutsche Sachbuchpreis ist im Vergleich eher immer so eine Must-Read-Liste für das Jahr. Also wenn ich acht Bücher schaffe, dann habe ich mit diesen achten gute Bücher.
Also Universalthemen, haben Sie gesagt, aber ich sehe hier auch, ich gucke auch mal drauf, Krieg und Flucht kommt auch drin vor.
Ja, ganz genau. Also die universalen Themen, wenn ich mit denen mal anfange, ich nenne jetzt mal die Nominierten. Hanno Sauer ist nominiert mit seinem Buch Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Da geht es so um die Frage, heute wird ja alles irgendwie ständig moralisch argumentiert und bewertet. Woher ist das überhaupt gekommen? Woher kommen diese Werte? Warum haben die sich so durchgesetzt? Also so ein ganz grundsätzlicher Ansatz. Und das zweite universale Buch ist von Omri Böhm, Radikaler Universalismus. Da geht es um Menschenrechte, um Bürgerrechte, die ja in Verfassungen drinstehen, in der UN-Menschenrechtserklärung, die aber ja in den letzten Jahren zunehmend in der Kritik sind, das seien eigentlich irgendwie westliche Werte. Also so Leute wie Putin behaupten das gerne, aber auch durchaus in der linken Szene wird das dann gesagt. Und Böhm untersucht das und sagt, naja, die Kritik ist nicht völlig falsch, dass die aus dem Westen kommen, aber wir brauchen trotzdem universale Werte. Das sind so die Universalbücher, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Krieg und Frieden tauchen auf, genau. Judith Kohlenberger ist drauf, das Fluchtparadox. Da geht es ja um dieses Paradox. Menschen wollen eigentlich zu Hause bleiben, müssen aber weg. Sie wollen in Sicherheit, müssen sich dafür aber erstmal in Unsicherheit begeben, zum Beispiel übers Meer. Sie wollen einen Rechtsanspruch geltend machen, zum Beispiel auf Asyl in Deutschland, müssen dafür aber erstmal das Recht brechen irgendwie. Also so dieses ganze Paradox und wie gehen wir damit um und wie unterschiedlich gehen wir auch mit Geflüchteten um, je nachdem, ob sie aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen oder aus der Ukraine. Und da wird es dann eben auch sehr, sehr aktuell. Und dieses Flucht- und Ukraine-Thema, das zieht sich so ein bisschen durch. Nächstes Buch wäre nämlich Martin Schulze-Wessel, Der Fluch des Imperiums. Da geht es um Russland, die Ukraine und Polen. Und das wirklich seit Beginn, ja, so frühes 18. Jahrhunderts, wie Russland dieses europäische Imperium aufgebaut hat, bis zu Beginn dieses Angriffskrieges. Eine sehr spannende neue Perspektive eigentlich da drauf. Und naja, so indirekt auch noch Flucht und Krieg vielleicht mit Meron Mendel, da geht es um Israel, wobei eigentlich über Israel reden heißt das Buch eigentlich gar nicht Israel selber, sondern darüber, wie wir in Deutschland immer über Israel diskutieren und warum das so eine Debatte ist, die ja eigentlich sehr zuverlässig immer entgleist. Alle haben eine Meinung dazu ist Israel deutsche Staatsräson, darf man mit BDS-Aktivisten reden etc. Und er nähert sich diesen Fragen sehr, sehr persönlich. Er ist ja in Israel aufgewachsen, lebt jetzt aber seit über 20 Jahren in Deutschland und ja, ein Buch über diese Debatte, auch sehr, sehr spannend.
War ja auch bei uns hier in der Lesart kurz damit zumindest. Genau, ganz genau. Wie Ewald Frieh, den sehe ich auch da drauf. Das ist ja ganz was anderes.
Ja, Ewald Frieh, das ist so, ich würde sagen, so thematisch das letzte Cluster. Dann geht es so ein bisschen um Selbstverständnis. Ewald Frieh ist ja Historiker, kommt aus einer Bauernfamilie im Münsterland und guckt sich anhand der eigenen Familiengeschichte an und seiner Eltern und dieses Hofs mit also 11 Geschwistern, wie sich das verändert hat, dieses Anpacken dieser Familie, die noch ein paar Kilometer bis zum nächsten Dorf hatte und da eigentlich auch nicht zugehörig war, also so komplett aus der Zeit gefallen und dann wie sich das Leben da heute verändert hat. Also so ein bisschen so ein deutsches Nachkriegsselbstverständnis. Noch ein Selbstverständnisbuch wäre ganz in der Gegenwart, Theresa Bücker, Alle Zeit, da geht es darum, dass wir ja alle immer den Eindruck haben, dass wir gar keine Zeit haben, dieser strukturelle Zeitmangel und sie geht dem Ganzen sehr soziologisch eigentlich nach, was hat das mit Arbeitswelten zu tun, warum haben wir heute trotz tollster Tarifverträge eigentlich auch nicht mehr Zeit als früher, warum trifft das vor allem Frauen, Alleinerziehende, Pflegende etc., wo kommt diese strukturelle Zeitarmut und letzter Titel, dann bin ich aber auch durch. Letzter Titel auf dieser Nominierungsliste, auch nochmal ein Selbstverständnisbuch. Elisabeth Wellershaus, Wo die Fremde beginnt. Das ist eine Autorin. Sie ist schwarz. Ihre Eltern haben unterschiedliche Hautfarben. Sie ist in Hamburg geboren. Sie hat in Spanien gelebt, in London, dann Berlin und schreibt über dieses Empfinden von Fremdheit, Fremdgemachtsein. Sie geht aber, ich finde das wirklich sehr spannend, das ist ein antirassistisches Buch, das da sehr vorsichtig sich vortastet. Sie hat da keine schnellen Urteile, sie guckt auch selber auf sich selber sehr, sehr skeptisch irgendwie. Woher kommt eigentlich mein Bedürfnis, so dazugehören zu wollen? Ganz vorsichtiges Buch. Ja, spannend. Also das so diese drei Cluster, würde ich sagen. Universalthemen, Krieg und Flucht, Selbstverständnis.
Also unheimlich breit aufgestellt, ja. Haben Sie am Anfang auch schon gesagt. Gibt es denn da trotzdem, würden Sie sagen, die Juroren lassen da sowas wie eine Handschrift erkennen?
Also ja, insbesondere jetzt im Vergleich eben nochmal zu der Leipziger Liste, bei denen ich immer den Eindruck habe, dass der Buchpreis der Leipziger Buchmesse, die wollen eigentlich immer so Entdeckungen auf die Bühne heben. Also da sind ja dieses Jahr auch wieder Biografien von Leuten, die längst vergessen sind etc. Das heißt, es sind alles irgendwie tolle Bücher, auf die muss man dabei erstmal kommen. Das hier sind alles Bücher, die, ich habe vorhin schon Must Read gesagt, das sind eigentlich wirklich so die Bücher dieses Jahres, würde ich sagen. Und das ist auch der Anspruch, glaube ich, Bücher, die uns in der Gegenwart was sagen, die wichtig sind für Debatten und so die ganz großen Namen. Und ich glaube auch noch ein bisschen mehr, in Leipzig ist, glaube ich, auch, da sind toll geschriebene Bücher dabei. Bei manchen Büchern habe ich aber auch manchmal den Eindruck, da war vor allem das Thema wichtig. Und der Frankfurter, der Deutsche Sachbuchpreis, da stimmt wirklich immer so das Rundumpaket. Das sind auch handwerklich immer sehr, sehr gut geschriebene Bücher, soweit ich sie gelesen habe. Ich habe jetzt auch noch nicht alle auf der Liste gelesen.
Das ist klar, aber von denen, die Sie gelesen haben, ist da eins dabei, wo Sie sagen, ja, das mochte ich auch wirklich so richtig gern. Hoffentlich kriegt der oder die den Preis.
Von denen, die ich gelesen habe, kann ich sagen, ich habe eigentlich keinen Favoriten und das ist ein Kompliment. Ich würde sagen, mit dieser nominierten Liste kann die Jury eigentlich nicht mehr so furchtbar viel falsch machen, egal wer das dann am 1. Juni in der Elbphilharmonie überreicht bekommt, diesen Preis. Ich würde sagen, es war dann die richtige Entscheidung. Tolle Liste.
Super, Christian Raabhandel. Vielen Dank für diesen Überblick über die Shortlist zum Deutschen Sachbuchpreis und wer ihn bekommt. Sie haben es ja gerade schon gehört, das wird dann am 1. Juni verkündet bei der Preisverleihung im kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg.